Wir sind ja im Philipperbrief ein Stück weitergekommen. Wir hatten jetzt letztes Mal ja auch unter anderem dieser Grundgedanke der Errettung. Und Paulus macht jetzt Folgendes. Er entwickelt diese ganze biblische Tatsache immer weiter. Und er erklärt dann letztendlich über diese Errettung etwas, das ist hochinteressant. Er sagt dann, ich lese uns Philipper 1, der 29. Vers. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiger Vers. Die Heilige Schrift geht hier vor etwas aus, das an und für sich so instinktiv jeder Gläubige weiß. Aber ich möchte doch, dass wir es uns nochmals tiefer ansehen. Sie sagt hier, die Gnade Gottes, und ich habe im Anhang, habe ich die ganze Thematik der Gnade Gottes, auch alle Bibelstellen, alle Vorkommnisse, die eine Rolle spielen, habe ich aufgelistet, möchte man aber nicht ansehen, sondern möchte von dem Grundsatz ausgehen. Er sagt hier, die Gnade Gottes hat zwei zentrale Dinge bei uns ausgelöst. Erstens, dass wir glauben, zweitens, dass wir leiden. Und das ist etwas, das sehr, sehr großes Spannungsfeld auslöst. Jetzt müssen wir, bevor wir das Thema angehen, nochmals zurückgehen in Gedanken und uns vergegenwärtigen. Gnade ist ja etwas, man kann das auch nachlesen, so ab Seite 2, Gnade ist ja etwas, das von Gott her gegeben wird, geschenkweise. Das heißt, Gott gibt uns etwas ohne Bedingungen. Das ewige Leben muss ich mir nicht verdienen. Sobald ich bedürftig bin, und das ist eine Buße, dass ich zeige, dass ich bedürftig bin, bekomme ich es geschenkt. Und jetzt haben wir hier ein Problem. Und wenn man das nicht sieht, dann wird man viele geistliche Dinge falsch einordnen. Er sagt hier zum Beispiel, du hast Gnade bekommen und durch die Gnade hast du geglaubt, aber durch die Gnade musst du auch leiden. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Und zwar, ich lese uns etwas, steht es nicht auf dem Zettel, ich habe es hier im Büchlein, das ist eine Analyse des griechischen Neuen Testamentes. Und das ist von Rienecker. Der sagt hier, Johannes 1, 12, das ist ja die berühmte Bibelstelle, wo sagt, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die dann an ihn glauben. Jetzt erklärt Rienecker, was es mit dem auf sich hat. Und das ist genau das, was in unserem Text eigentlich die Wurzel ist. Er sagt hier, die Bedingungen für unsere endliche Errettung sind nicht mit einem Male erfüllt. Sie erstrecken sich über die ganze Prüfungszeit unseres Lebens. Ein einmaliger Glaubensakt, womit die Sache dann abgemacht wäre, führt nicht zum ewigen Leben. Durch die Wiedergeburt tritt man in ein Leben des Glaubens ein, wo man aus Glauben in Glauben geht. Und jetzt erklärt er das. So viele ihn in einer bestimmten Entscheidungsstunde, schon Aorist, der Vergangenheitsform, aufnahmen, denen gab er in demselben Augenblick, ist wieder ein Aorist, und zwar der Aorist charakterisiert hier die einmalige Handlung, Macht Gottes Kinder augenblicklich zu werden, das sind alles Aoristformen, denen nämlich, die dann weiter fort und fort an ihn glauben. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wisst ihr? Die Bibel hat nie gelehrt, nie. Die Gnade Gottes macht Folgendes. Du gehst einmal hin, nimmst da Jesus als Erlöser auf und dann ist alles gelaufen. Kennt die Bibel nicht, so ein Gedanke. Sondern die Bibel hat einen völlig anderen Gedanke. Sie sagt, du bekommst Gnade. Das kann man jetzt nachlesen in allen Facetten ab Seite 2. Möchte man nicht behandeln. Ich habe es zum Eigenstudium angefügt. Das heißt, ich bekomme dieses Gnadepaket und in diesem Gnadepaket sind Dinge drin. Ich möchte uns jetzt ein paar Dinge lesen, um dann zu zeigen, wie das letztendlich sich äußert. Und das ist das, was auch dann mit dem Leiden zu tun hat. Epheser 2, 4 und Folgeverse. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und da sagt die Bibel jetzt was ganz, ganz Einfaches. Sie sagt, du bist durch Gnade, praktisch indem dir Gott es geschenkt hat, errettet. Wenn man jetzt hingeht und zum Beispiel, ich klammere jetzt mal das, was jetzt nämlich gemeint ist, der Glaube mal aus, um das ganze Paket darzustellen. Bei der Wiedergeburt, wenn ich gerettet bin und wenn ich in dem Zustand bin und sterbe, bin ich natürlich im Himmel, das ist überhaupt keine Frage. In der Sekunde der Wiedergeburt werde ich laut 1. Korinther 12, 13 in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, ich werde in den Leib Christi hineingetauft, hineingefügt. Ich gehöre zum Leib Christi. Es passiert, wenn ich Gnade bekomme, wenn ich gerettet werde. In dem Moment, wie ich da Jesus im Glauben aufnehme, passiert es. Wenn ich ehrlich bin, wirklich als, ich sag's mal so, bedürftiger Sünder komme und Gott ernst nehme und das alles ernst meine und wirklich Buße tue im Sinn von, dass ich ihm Recht gebe, dann wird es passieren. Und die Bibel geht dann weiter und sagt, du hast dann in dem Paket, zum Beispiel, haben wir gelesen in Vers 10, alle Werke, die du tun sollst, bis du mal stirbst, dein ganzes geistliches Leben, alle Werke, die Gott für dich vorbereitet hat, sind da schon drin in dem Paket. Lebe ich jetzt korrekt und gläubig vor Gott, indem ich wirklich ihm diene, werde ich ein Werk nach dem anderen tun. Lebe ich nicht korrekt oder im Unglauben oder im Mangel oder in der Verzagtheit, dann wird halt von diesen Werken nur ein Teil realisiert. Hat aber keine Auswirkung auf meine Rettung, weil ich bin errettet aus Glauben. Nur wenn ich den Glauben aufgeben würde, abfallen würde, mich zurückbekehren würde, dann wäre Johannes 1, 12 wieder aufgehoben. Das meint die Bibel aber nicht. Sondern sie geht davon aus, dass ein Gläubiger diesen Weg der Nachfolge geht, und dann hat er in dem Paket, das er bekommen hat, hat er unter anderem auch seinen Platz im Leib Christi, 1. Korinther 12, 18. Er hat, 1. Petrus 4, Vers 10, seine persönliche Gabe, die Gott ihm gegeben hat, mit der Wiedergeburt, um Gott zu dienen. Und er hat, Römer 12, Vers 1 und 2, vor allem Vers 3, das ist das Zentrum, 1 und 2 geht es um den Wille Gottes, 3 zeigt der Rahmen, also in Vers 3, da zeigt er, dass ich ein Maß des Glaubens habe, also was ich leisten kann, das ist alles festgelegt. 2. Korinther 10, 13, da sagt er, du hast auch ein Arbeitsgebiet, das Gott dir gegeben hat. Und dann hat Gott einfach bestimmt und sagt, du sollst ein Mund sein, du sollst predigen. Du sollst der Ohr sein, du sollst ein Seelsorger sein, der hört. Du sollst eine Hand sein, du sollst diakonisch handeln. Gott hat es genau festgelegt. Und das Paket habe ich als Gnade geschenkt. Habe ich es bekommen. Und jetzt greift Paulus zwei Dinge aus diesem Gnadegeschenk heraus. Da gehört natürlich dazu 2. Korinther 4, 13. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten Bibelstellen über Glaube. Weil er sagt, das war ja auch praktisch die Gnade Gottes, die dir verliehen hat, dass du glauben konntest. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Der Heilige Geist, der Geist der Sohnschaft, der in mein Geist einzieht und die Wiedergeburt auslöst, ist der Geist des Glaubens. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Aber unser Text geht ja davon aus, Gott macht, dass du glaubst oder gibt dir die Fähigkeit zu glauben, gibt dir aber auch letztendlich das Paket des Leidens. Und hier haben wir jetzt dieses Spannungsfeld. Ich habe den Geist des Glaubens. Das heißt, damit kann ich, wenn ich will, wenn ich wirklich im Glauben handle, alles tun, was Gott sagt, wenn ich den Geist des Glaubens habe. Ich kann, wenn ich will. Ich kann aber seelisch auch sagen, ich will das nicht. Da gibt es extra ein Wort dafür im Griechischen, im Neuen Testament. Und blockiere es, dass ich es nicht tue. Wir haben das oft übersetzt in der Schlachter mit, sie weigerten sich zu glauben. Indem man einfach nicht will. da passiert es natürlich nicht. Aber ich habe die Fähigkeit, alles, was Gott sagt, was ich tun soll, zu tun. Ich brauche doch keine besondere Seelsorge, keine besondere Zurüstung. Ich habe diese Fähigkeit durch Wiedergeburt in mir drin. Wenn Gott sagt, fliehe, dann kann ich fliehen. Wenn Gott sagt, widerstehe, kann ich widerstehen. Wenn Gott sagt, glaube, dann kann ich glauben. Ist überhaupt kein Problem. Wenn Gott sagt, bleibe unten, dann kann ich unterbleiben. Das ist absolute Fähigkeit. Alles, was er direkt anweist, ist in dem Paket drin. Wenn ich das alles tue, kommt die zweite Ebene dieses Pakets. Da kommt hinter der Kulisse die Frucht des Geistes. Weil dann bin ich ja auf der Spur der Nachfolge. Das ist zum Beispiel interessant, dass mich das einflechte. Die Bibel sagt als Befehl, und das kann ich tun im Glauben, durch dieses Paket, das ich der Geist des Glaubens habe, du sollst ausharren. So heißt es in den deutschen Bibeln meistens. Da steht Hypomonä, das heißt untenbleiben. Einfach, du sollst im Krieg, würde man sagen, im Schützengraben drinbleiben. In Christus, in der Sicherheit. Es gibt ein zweites Wort. Wenn ich das nämlich dauernd mache, dass ich gehorsam bin und unterbleibe und mein Jesus nachfolge, auch wenn es noch so schlimm ist, dann kommt das, was die Bibel Makrothymia nennt, nämlich Langmut. Das ist diese Form der Geduld. Und das Interessante ist, Hypomonä, diese Form der Geduld, ist ein Willensakt. Aber Makrothymia kann ich durch Willen nicht herbeiführen, sondern das ist eine Frucht des Geistes. Aber für die Grundvoraussetzung brauche ich den Geist des Glaubens, den hat jeder Wiedergeborene. Und jetzt nehme ich einfach die richtige Haltung ein, dann passiert's. Und was natürlich hier jetzt in unserem Text schon herausgekommen ist, wo es heißt, du nimmst ihn einmal auf, in derselben Sekunde erlebst du die Wiedergeburt und dann lebst du ununterbrochen im Glauben. Und das ist das Programm Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kann man einmal eine Zeit lang haben, wo man in der Krise ist, wo man wackelt, wo man nicht so glaubt, wie man sollte oder es wirklich abbaut, aber man kann dann wieder kommen, wieder vorwärts gehen und wieder einen klaren Weg gehen. Das ist überhaupt keine Frage. Man hat die Fähigkeit. Und ich greife jetzt eine Stelle, das ist Punkt 7 vor. Johannes 1, 16. Einfach um das zu zeigen, dort heißt es, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen oder genommen. Das Wort, das hier steht, heißt beides. Haben wir empfangen oder genommen, Gnade um Gnade. Und jetzt sagt die Bibel praktisch etwas. Das müsst ihr euch einfach vergegenwärtigen. Sie sagt, einmal im Glauben empfängst du die Errettung, du bist ein Gotteskind, du wirst wieder geboren. Aber jetzt, nachdem du wieder geboren bist, hat Gott dich in einen Zustand versetzt, wo du alles hast, was du brauchst. Du hast ein vollkommenes Opfer. Und jetzt musst du praktisch mit dem Element des Glaubens Schritt für Schritt das realisiere. Das heißt, du musst jetzt dauernd glauben. Man nennt es in der Welt, in der Wirtschaft, Revolving. Also immer wieder. Du musst immer wieder widerstehen, immer wieder fliehen, immer wieder im Glauben annehmen, immer wieder im Herr Jesus deine Sünde bekennen, immer wieder die Reinigung durch Jesu Blut in Anspruch nehmen, immer wieder ihm vertrauen, immer wieder die Sorge auf den Vater im Himmel werfen, immer wieder letztendlich leben in dieser Welt vernünftig, aber die Welt nicht lieb haben. Das ist ein Prozess. Das passiert nicht mit einem einmaligen Glaubensakt. Das ist ein dauernder Kampf. Das ist ein dauerndes Nehmen Gnade um Gnade. Und das Ganze kann ich nur durch Glauben. Und jetzt sagt halt unser Text ganz einfach, wir haben die Gnade verliehen bekommen. Das heißt, wir haben dieses Gnadepaket, an ihn zu glauben. Das heißt, ich kann das alles. Ich kann das die ganze Zeit. Und ich möchte jetzt nochmal beim Glauben verharren, Hebräer 11, 1. Dort sagt er zum Beispiel, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Diese Zuversicht, da steht Hypostasis. Und das meint im Griechischen eine Verwirklichung. Also, wir haben es auch Schlachter in der Fußnote. Es ist eine Verwirklichung, man tut es wirklich. Also Glaube heißt immer, man tut es. Wenn ich wirklich glaube, dann fliehe ich. Wenn ich wirklich glaube, dann widerstehe ich. Wenn ich wirklich glaube, dann vertraue ich. Aber das ist eine Willensentscheidung. Und ich kann jetzt kommen und diese Gnade von Gott nehmen und empfangen oder bleiben lassen. Je nachdem wird mein Leben sein. Aber ich kann, wenn ich will, kann ich mir Gnade um Gnade holen, die ich brauche. Und Gott gibt sie, weil Gnade ist umsonst. Er sagt, es ist alles da, du kannst nehmen, wenn du willst. Und auch bezüglich der Rettung hat er das ja sehr deutlich in Römer 3, 22 nochmal aufgelistet, wo er sagt, dass nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Christus Jesus kommt. Und jetzt erklärt er, das kommt zu alle, die glauben. Und dann sagt er in Vers 24, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Da steht der Wort im Griechischen, das meint umsonst. Also wir können keine Werke bringen, wir können Gott nichts bringen. Und zwar durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Jetzt erklärt er das in Vers 25, Gott, der Vater, ihn zum Sühnopfer bestimmt hat. Und das wird jetzt wirksam, wenn ich im Glauben an sein Blut glaube, nämlich diese ganze Gerechtigkeit, die Gott geschaffen hat, für mich kindlich annehme. Und dann sagt die Bibel, dann ist dieser Durchbruch da, das ist eine Tatsache. Aber wenn das da ist, das ist genauso eine Tatsache, dann hat Gott mir die Gnade verliehen zu glauben, aber jetzt sagt er natürlich zusätzlich, wissen, wenn wir das jetzt nur so liest, können wir sagen, ja, Gott hat mir die Gnade verliehen zu glauben, jetzt glaube ich halt. Und jetzt habe ich einmal geglaubt, jetzt bin ich gerettet, fertig. Das meint sie nicht. Sondern sie sagt in Epheser 1, 17 bis 19, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der vollen Erkenntnis seiner selbst. Das heißt, ich brauche eine bestimmte Erleuchtung durch den Heiligen Geist, dass ich es verstehe. Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Da geht es nicht um Wissen, da geht es um Verstehen. Ich kann die Bibel auswendig kennen und trotzdem nicht verstehen. Da geht es darum, dass der Heilige Geist mir das Verständnis gibt. Und jetzt sagt er ganz einfach, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, da gehört der Geist des Glaubens dazu, da gehört das Maß des Glaubens dazu, da gehört letztendlich auch mein Platz am Leib Christi dazu, meine Gnadegabe, da gehört alles dazu, meine Werke. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Er sagt also, dieses ganze Erbe, dieses vollkommene Opfer, wie es in Hebräer 10, 10 und 14 steht, das er mir gegeben hat, er sagt, es ist Herrlichkeit. Und jetzt erklärt er etwas, sagt, dieses Erbe ist herrlich. Und jetzt erklärt er, es ist in den Heiligen. Er sagt, diese Herrlichkeit des Erbes, das in den Heiligen ist. Er sagt, du musst also praktisch erkennen, was dir in dem Moment, wie du das erste Mal geglaubt hast und die Erlösung angenommen hast, was er dir gegeben hat, dieses Paket. Jetzt sage ich es mal ganz einfach, jetzt musst du im Glauben dieses Paket auspacken. Schicht für Schicht, Schritt für Schritt. Wenn du das nicht tust, du gehst wegen dem noch nicht verloren, sondern das ist was ganz anderes. Du wirst dann enttäuscht sein. Weil du lässt ganz viel, was Gott in dem Paket drin hat, wo wir überwinden können, wo wir letztendlich geistlich erneuert werden können, wo wir Hoffnung haben, alle diese Dinge, die lässt du liegen. Das ist ein Problem. Und das ist eine Willensentscheidung. Es hat nichts mit zu tun, dass Gott mir das nicht geben will, sondern es ist da. Ich muss es halt nehmen. Johannes 1, 16. Ich muss Gnade um Gnade nehmen und dann kriege ich sie auch. Er gibt sie mir. Das ist ein seltsames Wort. Das heißt nehmen und bekommen. Beides. Und hier sieht man ganz einfach, es geschieht mit der Wiedergeburt, dann ist es da. Aber dann, sagt er hier, dann ist etwas in dir ein Erbe. Und jetzt erklärt er, wie das wirkt. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung, und da steht im Griechischen, hinein in uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Er sagt also, wenn ich glaube, wird eine gewaltige Kraftwirkung ausgelöst, aber die Bedingung ist, die wir glauben. Nicht einmal glauben, sondern dauernd glauben. Johannes 1, 12. Die dann ununterbrochen glauben. Das heißt, jetzt kommt dieses Revolving-System. Das heißt, ich muss geistlich eigentlich, wenn das, was der Paulus sagt, muss ich die ganze Zeit diese Gnade ausleben. Indem ich immer nehme, mich dauernd reinigen lasse. Ich verzweifle nicht ob meiner Schwäche. Ich verzweifle nicht, weil ich Gott nicht verstehe, sondern ich komme immer wieder stur ohne Ende. Wie also wie ich sag's mal so, eine Rolle, die sich dauernd dreht und wieder dreht und wieder dreht. Ich komme immer wieder. Der Revolver ist ja der Trommel vom Revolver, was sich dauernd dreht. So komme ich. Es ist einfach etwas, was man den Leuten sagen muss. Viele haben die Meinung, ich habe mich einmal bekehrt und jetzt ist es einfach so, jetzt muss das alles laufen, wie man sich's vorstellt. Der Gläubige muss sein, wie ein Gläubiger zu sein hat. Die anderen müssen sein, wie ich es mir vorstelle, und ich muss sein, wie ich es mir vorstelle. Ja, Entschuldigung, es funktioniert hinter und vorne nicht. Sondern die Bibel hat es völlig anders vorgesehen, sondern ich muss praktisch Gnade um Gnade jeden Tag im Glauben nehmen. Das ist der Glaube, der uns verliehen ist. Und das muss ich tun. Und das meint der Paulus auch hier in Philippa. Es ist die Gnade verliehen zu glauben. Das ist alles im Glauben zu tun. Ich hätte jetzt zum Beispiel nur die Glaubensdinge ausloten können. Wäre auch gegangen. Und man muss das einfach sich vergegenwärtigen. Das sind so Dinge, die sind eigentlich Normalfall. Gell? Und wenn man halt den Normalfall nicht versteht, dann wird es schwierig. Dann werden wir uns zerfleischen. Wir werden uns zerfleischen in Dinge. Und sie sagt dann in Epheser 4, 24, wir haben praktisch mit der Wiedergeburt den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dann noch Epheser 5, 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und dann Römer 3, 24, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Es ist einfach die Gabe, die geschieht, wenn ich errettet werde. Ja, und jetzt kommt halt das Entscheidende, dass er sagt in Apostelgeschichte 2,40, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ihr müsst euch erretten lassen. Das geschieht durch Glaube. Das ist ein Akt. Und dann werde ich laut Epheser 2, Vers 6 versetzt in die himmlischen Orte in Christus, in eine andere Welt. Ich gehöre laut 1. Korinther 12, 13 zum Leib des Christus. Und jetzt beginnt, und das ist der entscheidende Punkt, jetzt beginnt dieser Prozess Glaube um Glaube. Es ist verliehen worden von Gott, dass ich glaube. Nicht einmal, sondern die ganze Zeit ununterbrochen muss das jetzt passieren. Also nochmal, dass wir uns richtig verstehen. Es passiert mit der Rettung. In dem Moment bekomme ich Gnade. In dem Moment bekomme ich den Geist des Glaubens. Mit dem beginnt es. Ich bin dann gerettet, bin in die himmlischen Orte versetzt, gehört zum Leib Christi. Und jetzt, das ganze Leben, das ich jetzt leben soll, ist eigentlich ein Leben, wo Gott es so vorgesehen hat, dass er mir ein Paket gegeben hat. Und das sage ich jetzt natürlich mit wehem Herzen. Ich weiß, wie schwer das ist. Aber Gott hat mit diesem Paket mir die Fähigkeit verliehen, alles, was mir begegnet, geistlich zu bewältigen. Da muss ich sagen, da gibt's Dinge, die sind brutal. Einem Führer der Heilungsbewegung, aber er war teilweise mit der Schuld, ich weiß nicht, wie er das gewissensmäßig überlebt hat, der hat so gelebt, dass er seine Frau wie eine Gefangene gehalten hat. Furchtbar. Aber er hat es gut gemeint, er wollte sie schützen. In Wirklichkeit hat er Gefangene aus ihrer gemacht. Er ließ sie zum Beispiel in seinem Freizeitheim nicht zu den gemeinsamen Essen. Die musste oben bleiben, allein im Zimmer. Und er hat sie, die Frau und die Kinder so unter Druck gesetzt, aus lauter Angst und aus lautem gutem Wille, heilig und gerecht zu leben. Und da streitet sich jetzt die Gelehrte. Der Sohn hat sich erschossen. Und bei der Tochter hat man den Verdacht, dass er sich auch umgebracht hat. Jetzt kommt das Brutale. Jetzt hat er durch sein völliges Versagen, hat er seine Familie, seine Frau, alles ins Elend geritten und gilt trotzdem als einer der größten Männer der Heiligungsbewegung. Aber jetzt kommt ein großes Problem. Selbst wenn man so etwas dreht, wie der gedreht hat, in diesem Paket ist sogar die Fähigkeit drin, das mit der Vergebung Gottes und durch, ich sag's mal so, Bearbeitung des Gewissens, wie es biblisch ist, durchs Blut Jesu, so in den Griff zu bekommen, dass man weiterleben kann. Und das ist diese Fähigkeit. Aber das ist ein Glaubensakt. Wisst ihr? Glaube um Glaube. Beim anderen passiert das nicht. Dem geht alles wunderbar. Und das hat Gott wieder die Fähigkeit gegeben, aber bei dem, wo alles wunderbar geht, alles glatt läuft, dass der nicht hochmütig wird. Gott hat ihm auch die Fähigkeit gegeben, im Glauben der Hochmut zu blockieren, dass der unterbleibt, demütig bleibt. Und beide Fähigkeiten sind da. Also in dem Paket ist drin alles, auch Leid, Elend, Kampf, Niederlage, aber auch Sieg. Sieg ist auch gefährlich. Alles zu bewältigen. Guck zum Beispiel Hiskia. Hiskia hat einen großen Sieg erlangt, oder? Der Prophet kommt zu ihm und sagt, Gott hat beschlossen, du stirbst. Was macht er? Er kennt das Wort Gottes, er dreht sich mit dem Kopf an die Wand, kann man im Jesaja nachlesen. Er dreht sich mit dem Kopf an die Wand und sagt, weinend zu Gott, ich habe dir gedient. 2. Mose 15, Vers 26. Dort steht, wenn man Gott dient, bekommt man keine der Krankheit Ägyptens. Das galt für Israel. Er hat Gott seine Verheißung vorgehalten und sofort dreht der Prophet um und sagt, du darfst 15 Jahre weiterleben. Er hatte einen großen Sieg. Es war doch ein Triumph. Da ging sogar dann letztendlich die Sonnenuhr rückwärts, was ja ein Wunder ohne Ende war. Aber jetzt kamen die Botschafter des Königs von Babylon. Und dann hat er verloren. Statt dass er ihnen erzählt hätte, was der lebendige Gott an ihm Gutes getan hat, kam der Hochmut. Es ging ihm jetzt wieder gut. Dann ist er hingegangen, hat ihnen die ganze Schatzkammer gezeigt. Und sagt Gott, so wegen dem wird das Gericht über dich kommen und Babylon wird auch Israel entsprechend angehen. Wisst ihr, ob du versagst wegen dem Gutgehen, weil es dir zu gut geht, oder ob du versagst, weil es dir zu schlecht geht, ist egal. In dem Paket ist alles drin, dass beides nicht geschehen muss. Und das ist ganz wichtig, aber das muss immer so sein, wenn die Krise kommt oder wenn die Prüfung kommt oder wenn das auf mich zukommt, dann muss ich im Glauben biblisch das, was Gott für mich vorgesehen hat, nehmen. Wisst ihr, da gehört noch nicht dazu, so brutal es ist, was jetzt dieser Mann der Heiligungsbewegung erlebt hat, dass ich wirklich glaube, und das kann ich, wenn ich will, dass das Blut Jesu Christi mein ganzes Versagen vollständig auslöscht, wie wenn ich nichts getan hätte. Also wenn ich Gott völlig enttäuscht habe und ich komme durchs Blut Jesu, dann ist das, wie wenn ich ihn nicht enttäuscht hätte. Das ist gewaltig. Das heißt, ich kann jede Situation meines Lebens überleben, geistlich und menschlich, wenn ich will. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Jetzt kommen wir zu dem Schritt der Leiden. 1. Petrus 2, 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Wisst ihr, wir sind ja Menschen, die ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden haben. Er sagt aber hier, der Petrus, der ja ein Feuerkopf war, er sagt, Gnade, du hast jetzt die Gnade bekommen. Also einmal, wir haben die Gnade zu glauben. Wir haben die Gnade, dieses Paket auszuleben, dass wir jede Situation bewältigen können. Aber er sagt, im Glauben dann richtig vorzugehen, ist auch, und das ist Gnade von Gott, dass du, wenn du leiden musst, selbst nicht aus eigener Schuld, sondern wenn du leiden musst, wenn du Gott dienst, und wenn das völlig zu Unrecht ist, wenn man dir Unrecht tut ohne Ende, dass du dann letztendlich das verarbeitest und sagst, das ist Gnade. Also Gott gibt es seine Gnade, solche Dinge, wo ich mich bewähren kann. Und in 2. Timotheus 3, 12 steht, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist einfach normal. Und wir haben jetzt eine Zeit, ja endzeitlich, wo es vielleicht viel schneller kommt, als wir denken, wo eine Verfolgung kommt, die wir nie gedacht hätten. Völlig anders, als man jetzt denkt. Wo einfach Gewissens Freiheit als Gläubiger vielleicht nicht mehr möglich ist, wo man einfach uns unter Druck setzt. Aber er sagt jetzt, das sind Leiden um Jesu Willen. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Wenn jetzt Gott sagt, es ist nicht nur Gnade, dass du ein Paket hast, wo du alles im Glauben ausleben kannst, wo du alles bewältigen kannst, sondern wenn er sagt, aber wenn du leiden musst, wenn Gott das verordnet, dann ist das auch Gnade. Das heißt, die Gnade ja nicht nur der Gedanke der Bewältigung von jeder Situation, sondern sie sagt auch ganz klar, du musst es dann auch erleben. Wisst ihr, ich habe das schon mal hier gesagt, wenn du im Himmel bist, sagt die Bibel, dann wird Gott mir alle Tränen abwischen. Aber zuerst einmal musst du die Tränen vergießen. Das heißt, es ist ein Kampf auf Leib und Tod, wo es unter durchgeht. Und er sagt ja in Jesaja 48,10, sieh, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Damit sagt er klipp und klar, ein Gläubiger muss geläutert werden. Entweder durch Silber, durchs Wort Gottes, oder durch Leiden. Und jetzt sagt hier uns der Paulus, es ist Gnade Gottes, wenn du glaubst, wenn du im Glauben alles bewältigen kannst. Aber es ist auch Gnade Gottes, wenn du es erleiden kannst. Also zu leiden um Christi Wille ist letztendlich Gnade. Und im Jeremia 48,10, da sagt er, also er sagt ja hier, er muss das machen. Und wie das kann man sagen, war die Bibelstelle Jesaja 48,10 und Jeremia 48,10 mit dem Leiden um Christi Wille zu tun? Das ist ganz einfach. Er sagt hier, du musst leiden aus dem Grund, und zwar, weil du mir sonst die Ehre stiehlst. Weißt du, auf die Idee kommt man gar nicht. Das kann sein, Gott lässt mich leiden durch irgendwelche Dinge, nicht weil mich die anderen verfolgen, sondern ich muss um Christi Wille leiden. Das ist auch leiden um Christi Wille, dass ich ihm nicht die Ehre stehle. Das heißt, dass er mich unterhält. Und das ist Gnade. Das heißt, wenn er mich hier leiden lässt, dann ist es die liebende Hand Gottes, die mich zurechtbringen will, dass ich überlebe. Und in diesem Leiden zeigt er mir unter Umständen erst, wie man richtig glaubt. Also Glaube und Leiden kann man nicht trennen. Und die Jeremia 48, Vers 10, dort sagt er ja, das muss auch sein wegen dem Zeugnis. Das ist auch um Christi Wille. Gell, er sagt, es beginnt, also ich verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Verflucht, wer das Schwert vom Blut vergieße zurückhält. Das heißt, da ist das Schwert des Geistes neutestamentlich gemeint. Das heißt, wer das Wort Gottes lässig nimmt, ist hier gemeint. Und dann erklärt er, dass es Leute gab, die lagen immer auf ihren Häfen. Das heißt, da ist innerlich nie was verändert geworden. Irgendwann ist dann so, er erklärt das so und sagt, das ist wie Hefe und Hefe stinkt. Also irgendwann hast du kein Zeugnis nach außen, irgendwann nimmt man dich nicht mehr geistlich für voll. Jetzt musst du um Jesu Willen, muss Gott hier dich umschütten. Da sagt die Bibel auch, die Änderungen, die der Herr beschlossen hat, waren mir nicht gefallen. Er muss dich umschütten. Er muss dein Gewohntes auf den Kopf stellen, dass du den Geruch verlierst, dass du geistlich wieder was Neues ausstrahlen kannst. Das sind Leiden um Christi Wille. Wir denken bei Leiden um Christi Wille immer nur, ich werde verfolgt. Es geht zu kurz. Das ist eine Seite der Leiden um Christi Wille. Aber die zweite Seite der Leiden um Christi Wille ist, dass ich leiden muss, dass ich nämlich einmal Jesus wirklich dienen kann. Und auf die Idee kommen wir meistens nicht. Aber manchmal muss mich Gott in die Leiden hineinführen, dass ich verändert werde, dass ich ihm überhaupt dienen kann. Dass ich überhaupt lerne, wie man im Glauben handelt. Und da kommen dann die Tränen her. Und die Tränen, die wird der Vater im Himmel abwischen. Hebräer 12,4, berühmt. Das ist das berühmte Kapitel. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt es eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wisst ihr, das sagt ja jeder, was ist Übung? Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wisst ihr, von daher musst du die Gläubigen, das ist ja die Gefahr der Schwärmerei, das ist die Gefahr, auf einer falschen geistlichen Welt, wo man aufbaut. Man baut so eine Welt auf, die heilig geistliche Welt. Das ist dann ein Christentum, wo gewisse, ich sag's mal so, Regel ist, wo alles geregelt abgeht. Die Bösen sind immer nur draußen. Die Bibel sagt, die Bösen sind auch drinnen, ganz klar. Wo man einfach eine heile Welt aufbaut, die gar nicht heil ist. Wisst ihr, ich bin schon in Gemeinde gewesen und ich bin auch in Albstadt, das ist ja auch eine Gemeinde. Ich kenne die heile Welt. Wo Leute von außen denken, das ist eine ganz heile Welt. Ich habe es erlebt, wie eine ganz heile Welt aufgebaut wurde, auswärts ihrer großen Gemeinde. Und dann kamen die Leute seelsorgerlich zu mir, Insider, aus dem engsten Kreis dieser Gruppe. Entschuldigung, da habe ich dann nach kurzer Zeit erkannt, da ist keine heile Welt. Und die heile Welt ist immer nur, solange ich Glaube um Glaube realisiere. Und wo ich da stagniere, gehört dazu, und das ist Gnade von Gott, das ist wirklich Gnade, dass er mir Leid gibt, Leiden, um wieder zu glauben, um wieder zurechtzukommen. Wisst ihr, von da ist es dauernd ein Revolving-Prozess. Und es wäre viel, viel besser, wenn wir ehrlich wären. Wenn wir wirklich ehrlich wären. Wisst ihr, wenn jetzt jemand nicht kommt in die Versammlung, dass man dann letztendlich wirklich den Mut hat, ihn zu fragen, hey, was ist mit dir los? Und wenn der ehrlich ist, sagt er, ich habe gerade Krise. Wisst ihr, und dann, wenn beide geistlich sind, dann geht man hin und guckt, dass derjenige dieses Leid, das ihm Gott vielleicht geschickt hat, überwindet durch Glaube. Aber stattdessen sagt man, aber der steht auch nicht richtig, was ist mit dem los und hier. Wisst ihr, das ist das Problem. Wenn man nicht der Norm entspricht, die Gruppe aufstellt, dann bist du ein Para, also ein Aussätziger, dann bist du jemand, der nicht dazugehört. Para heißt daneben, griechisch. Ist einfach daneben, bist ein Para, bist daneben, gehörst nicht zur Gruppe. Da wirst du Außenseiter, aber ist falsch. Wisst ihr, man muss sich vergegenwärtigen, da Jesus kann Menschen aus Gnade. Das ist dann Gnade. Dann hat er, der Mensch, der das erlebt, mehr Gnade wie du. Wisst ihr, wir denken ja immer, oh, dem geht's dreckig. Jetzt hat ihn Gott am Wickel. Jetzt ist Strafe. So denken wir. Aber es kann sein, ist was ganz anderes. Es kann sein, dir geht's gut und du hast bei weitem nicht so viel Gnade wie der, der jetzt gerade unter durch muss. Weil den führt Gott unter Umständen in eine Schiene, wo diese Gnade neu zu biblischer Glaubenshaltung neu dazu führt, dass er aufblüht. Und manchmal muss der zuerst ganz zusammenbrechen, bis er wieder hochgehen kann. Wieso? Jetzt dürfen wir nicht hingehen mit unserem, sagen wir mal, Weltbild, das ja nicht immer biblisch ist, sondern das ja meistens nur fromm ist, und sagen, oh, der ist nicht in Ordnung. Ist er, wen Gott lieb hat, was macht er mit dem? Lässt er dem alles gelingen? So denken wir. Wir denken, wen Gott lieb hat, dem lässt er alles gelingen. Die Bibel sagt, wen Gott lieb hat, den züchtigt er. Das ist der Unterschied. Und manchmal gibt er Leid oder, ich sag's mal so, schwere Wege aus Liebe, um uns auch zu züchtigen, das ist keine Frage, um uns zu erziehen, dass wir wieder geistlich klar gehe. Dass wir Johannes 1,12 nicht umsonst getan haben, da Jesus aufzunehmen, sondern dass wir bis zum Ende, bis zur letzten Sekunde Glaube um Glaube erleben und ausleben können. Wisst ihr, ein Führer der Pfingstbewegung, ich weiß nicht, ob, wie ernst zu nehmen das ist, aber der hat was Furchtbares gesagt, war ein blühender Evangelist. Sein Schwiegersohn hat es am Totenbett, hat es geschrieben im Buch, ich besitze das Buch. Er schreibt in dem Buch, also sein Schwiegervater, dieser große Glaubensmann, hat uns ums Totenbett, als ein Sterben ging, versammelt. Und da sagt er, der Herr hat zu mir geredet. Du hast vom Gift der alten Schlange getrunken, für dich ist der Himmel verschlossen. Das ist dann der Schock. Das ist der Schock. Ich sage es mal vorsichtig, Gott hat aber alles gegeben. Wir haben ein Paket des Glaubens, dass wir jeden schweren Weg, jedes Leiden, jede Anfechtung, alles Böse, alle Verkehrtheit der Menschen, dass wir alles ertragen können, wenn wir glauben. Was muss ich denn tun im Glauben, um das zu ertragen? Ich muss A, der Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich muss alles bei ihm abladen. B, was sagt die Bibel? Ich muss alle Sorge auf den Vater im Himmel werfen. 1. Petrus 5, Vers 7. Und auch die Folgeverse, dem Teufel nämlich widerstehe. Das sind die Dinge, wo Gott mir die Fähigkeit im Glauben gegeben hat, das alles zu tun. Dann passiert mir auch nichts. Aber das Grundproblem ist, das muss man einfach ganz ehrlich sagen, wir denken manchmal, wenn es gut geht, ist es von Gott, wenn es schlecht ist, ist es vom Teufel. Ist nicht gesagt. Es kann sogar sein, wenn es gut geht, ist es vom Teufel. Und wenn es schlecht geht, ist es von Gott. Und das stellt unser Denker auf den Kopf. Und darum sagt Paulus, es ist Gnade, wenn du im Glauben handeln kannst. Es ist Gnade, wenn du leidest. Er sagt, beides hat Gott mir verliehen. Und er sagt, das ist ein Gnadeakt. Also wir denken ja völlig anders. Und jetzt bringt Paulus einen Gedanke, der ist völlig schockierend. Kolosser 1, 24. Schon ein Gedanke, wo wenige den Mut haben, das auszusprechen. Er sagt hier, ich freue mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Das ist jetzt wegen dem Dienst, das ist auch ein Christi Wille. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welche die Gemeinde ist. Wisst ihr, was das heißt? Ich muss die Bibelstelle ganz langsam auf sich wirken lassen. Das heißt, der Leib Jesu Christi hat eine bestimmte von Gott verordnete, in seiner Weisheit und in seinem Vorherwissen bereits berechnete Anzahl von Leiden, die Gemeinde Jesu durchleben muss. Und der Paulus sagt, ich habe einen bestimmten Anteil daran. Wenn der Paulus sagt, ich bin euer Vorbild, zu Deutsch, mach mich nach, 1. Korinther 11, 1, dann ist es ohne Frage, dass jeder von uns ein Stück dieser Leiden von Gott verordnet bekommt. Und jeder im Leib Christi hat eine bestimmte, ich sage es mal so, Anzahl von Leiden, die für ihn wichtig sind. Gott kann, das kann auch sein, dass sich das erhöht, wenn ich ihm aus der Spur laufe, dass er mich wieder zurückholt. Aber es ist immer Gnade und das ist der entscheidende Punkt. Diese ganze Leiden, alles was mir passiert, ob das Krankheit ist, ob das Verfolgung ist, ob das, sagen wir, Demütigung ist, ob das Dinge sind, wo ich an mir selber verzweifle, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist oft so, dass Gott es zulässt, dass ich glaube. Wisst ihr, wir haben eine zu primitive Vorstellung von Glauben. Wir sagen, einmal glaube. Und dann glauben wir oft, glaube ich nur, wenn ich jetzt ganz, 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 wie soll ich sagen, rein im Herzen glaubensmäßig alles zustimmen. Es ist kein Glaube. Glaube geht viel tiefer. Glaube kann so sein, dass du wie Hudson Taylor auf dem Totenbett fast liegst. Man nicht wusste, ob er es überlebt, er hat es überlebt. Dann haben sie gesagt, kannst du noch glauben? Sagt er, nein. War alle schockiert. Da sage ich, ich liege nur noch hier, bin halbtot und vertraue wie ein kleines Kind. Aber glauben kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr glauben. Kann passieren. Es ist nur so, dass ich mich an ihn klammere und dann warte, was er tut. Das heißt, letztendlich ist das alles, was Gott aber leider gibt, nur mit einer Absicht verordnet, dass ich mich neu auf ihn ausrichte, mich an ihn klammere, das ist alles. Weil wir haben natürlich alle den inneren, ich sage es einmal vorsichtig, Zustand, das kommt vom Sündenfall, dass wenn es uns gut geht und wenn alles glatt läuft, dass wir, ob man es wahrhaben will oder nicht, irgendwann Gott aus der Schule laufen. Das ist einfach Fakt. Da muss Gott leider verordnen, dass ich wieder zurückkehre. Gell, und dann andererseits, wenn sie uns auch verfolgen und wenn sie gegen uns sind, ist auch normal, weil wir sind ihre feindliche Welt. Das ist auch normal. Hat Gott auch verordnet, dass wir als Fremdkörper in dieser Welt leben und dadurch haben wir schon einen Teil von denen leiden. Gell, jetzt sagt der Herr Jesus in Matthäus 10, 24, der Jünger ist nicht über den Meister, noch der Knecht über seinen Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Das heißt, dass du hier angegriffen wirst, das ist normal. Wieso, mich hat jetzt vor kurzem jemand angerufen, der hat mich angeschrien, dass mir fast der Hörer aus der Hand gefallen ist, hat gebrüllt, du bist ein Katholik, du bist ein Ökumeniker. Das ist ein völlig blanker Unsinn. Wegen einer Lehrfrage, die ich nicht gleich hatte wie er. Beate war 10 Meter weg, aber die hat wahrscheinlich fast jedes Wort gehört. So hat es im Telefonhörer gebrüllt. Wisst ihr, ich sag's jetzt mal vorsichtig, es ist normal. Du ziehst die Welt und die Finsternismächte auf dich, wenn du gläubig bist. Ja, ist das jetzt von Gott her ein Zeichen, dass ich nicht in Ordnung bin? Die Bibel sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, Gott will, dass wir eine bestimmte Rolle haben. Und der Teufel will, dass wir diese Rolle nicht haben. Also greift unser Schnormal. Das ist von Gott verordnet. Das sind die Leider um Christi willen. Das sind die, die normal sind. Oder dass du verfolgt wirst. Alles hat seine Zeit. Wisst ihr, in der Offenbarung steht im Sendschreiben Smyrna 10 Zeiten. Interessant ist zum Beispiel, dass die Urgemeinde oder kurz nach der Urgemeinde, die Gemeinde Jesu, genau 10-mal verfolgt wurde. Und zwar bösartig. Aber Gott kontrolliert alles. Irgendwann ist aus. Wisst ihr, und als die Verfolgung vorbei war, haben die Gläubigen aufgeatmet. Wie wunderbar, jetzt haben wir es. Wisst ihr, was dann passiert ist? Da kam ein gottloser, bösartiger Kaiser namens Konstantin der Große, der nie im Leben bekehrt war, der ein Mörder war, in der eigenen Familie, und der ein Verständnis hatte von der Taufe. Er hat sich kurz vor seinem Tod taufen lassen, dass er ja sicher in den Himmel kommt, und das kommt sicher nicht in den Himmel. Und dann ist was passiert. Nach kurzer Zeit, eigentlich richtig los ging es erst unter Theodosius, aber Konstantin hat es geschaffen, ist Folgendes passiert. Plötzlich kamen die Gläubigen an die Macht. Wisst ihr, was jetzt passiert ist? Fast nicht fassbar. Jetzt haben die Gläubigen die anderen verfolgt. Ist ja brutal, oder? Also muss sie Gott wieder etwas bringen, wieder Gericht über die, dass sie mit dem aufhören. Wieder etwas. Wenn es gut geht, kann es Gericht sein. Es kann Gnade sein, wenn es schlecht geht. Unterschätzt ja nicht das, wenn es uns schlecht geht, wir Angriffe haben. Es kann die höchste Gnade Gottes sein, die uns zum Besten dient und wunderbare Dinge in unserem Leben auslöst. Und es kann dir wunderbar gehen, dass du sagst, was ist für ein Problem in meinem Leben, ist doch alles wunderbar. Es kann das Gericht Gottes sein, wo du da hingegeben bist. Und von daher ist halt die alte fromme Welt, wenn es mir gut geht, ist von Gott, wenn es mir schlecht geht, ist vom Teufel, ist völliger Irrtum. Ist falsch. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und Gott verordnet Glaube, hat er gegeben, den habe ich. Ich habe den Geist des Glaubens, aber er verordnet auch Leiden, um diesen Glauben auszuleben. Wisst ihr, und Gott meint es immer gut, und dann kommt 1. Korinther 10, 13, einfach eine wichtige Bibelstelle, wo er ganz klar sagt, und ich denke, das ist jetzt etwas, das wir einfach glauben müssen. Wir können das glauben, wenn wir wollen. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Das ist ja schon schlimm genug, menschliche Versuchung, oder? Mir reicht's doch, wie die Leute sind, oder? Reicht's euch nicht? Gibt's was Schlimmeres wie ein Mensch? Ich weiß nicht. Also wenn du siehst, zu was ein Mensch fähig ist, ist schon brutal. Also zu was Menschen fähig sind, das ist unfassbar. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt doch zu Deutsch, Gott kontrolliert auch alle Leiden. Also nochmal, dass unser Bibeltext richtig verstanden wird. Gott hat dir Gnade gegeben, dass du glaubst. Nicht einmal, sondern dauernd. Das sagt Johannes 1,12. Gleichzeitig hat er dir Gnade gegeben, dass du zu leiden hast. Apostelgeschichte 14, 22. Wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Das gehört da genauso dazu. Das heißt, da ist ein Kampf und das ist da. Aber jetzt ist es oft so, gerade wenn es dir schlecht geht, ist es die große Gnade Gottes. Und auch wenn es dir gut geht, ist nicht die Gnade Gottes. Und das ist das, wo unser Hirn einfach falsch programmiert ist. Da muss man lernen, umzudenken. Da muss man lernen, zu sagen, ja. Und in vielen Dingen steht im Griechischen dieses Medium. Und das Medium heißt immer, um deiner selbst willen. Also manche Dinge, aber die Bibel zum Beispiel sagt, dass du manche Dinge tun musst, die dir vielleicht nicht gefallen. Da steht dann im Griechischen Medium und das heißt, es ist in deinem Interesse. Das heißt, unterzubleiben und alles zu bewältigen und sage, Herr, ich verstehe es nicht, muss ich auch nicht. Aber ich bin überzeugt, der Schrift sagt, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Die Bibel sagt klipp und klar, du wirst uns nicht über das Vermögen versucht werden lassen. Und die Bibel sagt klipp und klar, die Leiden dieser Welt, Römer 8, sind nichts im Vergleich zu dem, was kommt. Das ist doch gewaltig, oder? Und sobald ich das in kindlichem Glauben fasse, passiert etwas. Nochmals, er hat uns verliehen, aus Gnade zu glauben. Er hat uns verliehen, aus Gnade zu leiden. Und dann, wenn ich das Leiden richtig einordne, beginnt der Glaube in Aktion zu treten. Jetzt plötzlich fange ich an, zum Jesus zu fliehen. Jetzt fange ich plötzlich an, ihn zu suchen. Jetzt fange ich an, Gnade zu erwarten. Das ist das Nehmen. Ich erwarte es jetzt, dass Gott eingreift und etwas daraus macht zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, dass es mir wirklich zum Besten dient und dass dann etwas passiert. Und ich messe das jetzt nicht mehr mit den menschlichen Maßstäben, wenn es mir gut geht. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob gut gehen immer das Beste ist. Also ich kann es nur noch mal bezeugen, wo ich da krank geworden bin, das ist eine lebensgefährliche Krankheit gewesen und du, normal hätte man gesagt, ja, ein Mensch wie du, wo dauernd etwas tut und dauernd in Aktion ist, jetzt muss der jahrelang flach liegen. Das war das Beste, was mir hier passiert ist. Menschlich war es natürlich, die Arbeit liegt da, aber geistlich war es hervorragend. Und du kannst nie sagen, sag nie, das ist schlecht, wenn Gott Leiden verordnet. Es kann sein, es ist die größte Gnade Gottes, wo Gott dir eine Tür aufmacht. Und da gibt es eine Bibelstelle, ich habe die gar nicht vom Zettel, aber die ist gewaltig. Hosea 2,16. Und zwar, das ist eine Stelle, das ist das Tal Achor. Das ist ja dort, wo der Achan auch sein Elend hatte. Aber jetzt sagt er hier etwas. Und das ist unfassbar. Er sagt, darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Das heißt, er sagt praktisch, er führt die Gemeinde, die Gläubiger, in die Wüste. Er lockt sie sogar. Er führt sie in die Wüste, um ihr zu Herzen zu reden. Und Achor heißt das Elendstal. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor, das Elendstal, zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. Er sagt praktisch, wenn du das richtig aufnimmst und annimmst, dann wird er dir ein Herz geben, das ist wie, wo du dich bekehrt hast. Wie in der ersten Liebe, so wird das Herz wieder sein. Aber dazu musst du zuerst schon mal ins Achortal, da musst du in das Tal, Teil der Trübsal, Teil des Unheils, Teil des Elends, kann man mit vielen Worten übersetzen. Du musst ins Tal, wo es dir nicht gefällt. So wie es in der Bibel steht. Es werden Tage kommen, von denen wirst du sagen, sie gefallen dir nicht. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Und ich denke, dass der Paulus darauf zielt. In 2. Korinther 4, ab Vers 16, da sagt er, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Also er sagt jetzt praktisch, ich lasse mich durch die Leiden, durch die Probleme, durch die Krankheit, durch die Anfechtung, durch die Anfeindung, durch die Schwierigkeiten, durch die eigene Niederlage, durch die eigene Fehlentscheidungen. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ihr seid. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr edle Menschen, ich bin keiner. Wenn ich nur mal gucke, was ich vor der Bekehrung und nach der Bekehrung genauso, was habe ich im Eigenwille für Fehlentscheidungen getroffen? Ich könnte manchmal verzweifeln. Beate und ich diskutieren manchmal, wenn man damals, das ist sinnlos, weil das ist vorbei. Ich sage es immer so, darf ich mal eine ganz weltliche Formulierung benutzen? Es ist vergeigt, sag mal. Es ist vorbei. Es ist kaputt gemacht. Es ist rum. Wisst ihr, jetzt kannst du natürlich dich nur um das drehen. Dann hat dich der Teufel in der Zwickmühle, wo er will, und dann macht er dich kaputt. Oder du machst das, was hier steht. Du sagst, ich lasse mich durch das nicht entmutigen. Paulus sagt ja einmal in Philipper 3, ich vergesse, was da hinten ist. und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das heißt, ich vergesse es, ich werfe es weg und sage, vorbei, jetzt, Herr, gehe ich ab sofort mit dir einen Weg, dass diese Leiden, die du mir verordnest, dieser Druck, dass der durch Glaube, zu beidem sind wir verordnet, beides haben wir aus Gnade bekommen, dass das umgesetzt wird und dass für mich zum Lobpreis deiner Herrlichkeit etwas Wunderbares entsteht. Er geht nämlich weiter und sagt, denn unsere Bedrängnis, da steht Glipsis, das ist einfach die innere Empfindung. Also Glipsis, Druck heißt, egal was du empfindest, aber du kommst innerlich unter Druck, ob das ist durch dein eigenes Versagen, ist eine ganz schlimme Sache, ob du es empfindest, dass andere böse zu dir sind, ist auch eine schlimme Sache, ob du krank bist, kann auch eine schlimme Sache sein, ob du, ich sag's mal so, dich beschränkt fühlst in deiner Art, dass du, ich sag mal so, minderwertige Gefühle hast, ist auch schlimm, dass du wirklich verfolgt wirst, dass du wirklich angegriffen wirst, dass der Teufel dich beschießt aus allen Ecken, egal was es ist, das ist völlig egal, oder auch, wie gesagt, da gehört auch Krankheit dazu, da gehört Verfolgung dazu, da gehört Eigenverdammnis, da gehört alles dazu. Egal wie die Bedrängnis entsteht, er sagt hier, eins muss klar sein, sie ist schnell vorübergehend und ist letztendlich leicht. Muss ich mir mal vorstellen, im Vergleich zu was ist sie leicht? Im Vergleich zur Hölle, ist das doch klar. Wieso, es ist ja nur hier das Leben. Wieso, ja, Entschuldigung. Was drüber ist im feurigen Pfuhl, Entschuldigung, für einen Gläubigen normalerweise kein Thema, aber man muss das schon gegenüberstellen. Er sagt, das, was hier jetzt passiert, wenn wir es ertragen, das verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Jetzt erklärt er etwas. Wieso, jetzt kommt das, was der Paulus meint. Er sagt, es ist dir gegeben. Und er sagt ja nachher in dem nächsten Vers zu Deutsch, ihr seht ja an mir, jetzt bringt er sich wieder als Musterbeispiel, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich und das steht nicht chronologisch, zeitlich im Sinne von, das ist halt der Zeitlauf, den du durchleben musst. Da steht ein Wort, das hat mit dem Grundsatz zu tun, dass Gott bestimmte Zeiten verordnet, also eingreife. Da steckt das Wort Kairos drin in dem Wort. Das heißt, er sagt hier, das was sichtbar ist, ist von diesen Zeitpunkten, die Gott verordnet, für den Gläubigen geprägt. Das heißt, das gehört zu dieser Zeit dazu, dass du Zeiten hast, wo es dir gut geht, Zeiten hast, wo es dir schlecht geht, Zeiten, wo du erzogen wirst, Zeiten, wo du dann auch mal Ruhe hast. Er sagt, aber das alles geht weg. Er sagt, was aber unsichtbar ist, und das ist konstant. Das ist ewig. Was ist konstant? Mein Herr, der Herr Jesus, ist konstant. Er ist immer der Gleiche. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er verändert sich nie. Ich kann ihm vollkommen vertrauen. Er macht keinen Fehler. Was auch konstant ist, das vollkommene Opfer. Es ist alles bereitgestellt. Da gibt es keine Veränderung, dass Gott sagt, heute kriegst du, morgen kriegst du nicht. Es ist alles da. Durch Glaube kann ich es erschließen. Und jetzt sagt die Bibel, es ist Gnade, dass du Glaube hast und dass du Leiden hast. Aber jetzt muss ich in die Leiden die richtige Haltung einnehmen, dass der Glaube aktiv wird. Und dann passiert nämlich das, dann wirst du nicht entmutigt. Und dann sagst du, gut, jetzt wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, ist es ja schon mal zweitrangig, weil ich habe innerlich etwas, das man nicht kaputt machen kann. Der innere Mensch ist an und für sich etwas, der keine, ich sage es mal vorsichtig, Verschleißerscheinungen hat, wenn ich im Geiste wandle. Wenn ich nicht im Geiste wandle, dann zeigt er auch Verschleißerscheinungen. Aber wenn ich im Geiste wandle, hat er keine. Und Paulus geht es eigentlich darum, hier auch bei dem ganzen Korintherbrief, dass ich geistlich die innere Haltung einnehme, wo kein Verschleiß geschieht, sondern wo ich letztendlich mit dem umgehe lerne. Wenn wir mal zurückgehen zu unserem Philipper 1, 29. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Er sagt, es wurde uns verliehen, wie ein Ort, wie was Besonderes. Nicht nur an ihn zu glauben, Glaube im Sinne von dauernd, nicht einmal zu glauben, sondern dauernd, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Und nochmals, um seinetwillen zu leiden, kann sein Leiden als Gläubiger von den Ungläubigen. Es kann aber auch sein, dass ich um seinetwillen leiden muss, weil er mir innerliche Veränderung geben muss, dass ich seiner würdig bin, dass ich so bin, wie er mich benutzen will und dass er mich zurechtbringen will. Das ist Jesaja 48, 10. Was willst du da sagen bei so einer Thematik? Da wird doch ein Großteil von unserer christlichen Tradition auf den Kopf gestellt. Und da verstehst du, warum Menge seine Bibel reingeschrieben hat. Menge hat zwei Seiten gehabt, aber da hat er eine gute gehabt, wenn er reinschreibt, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Das heißt ganz einfach, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, die ganze Leiden, die ganze Anfechtungen, die ganze Kämpfe müssen mich zu meinem Jesus hintreiben. Dass ich ihm glaube, ihm erst recht jetzt dien und ihm vertraue. Und wenn ich sage, es ist alles verrückt und alles bricht über mir zusammen, muss ich sagen, das ist jetzt der zeitliche Eindruck. Aber du machst keine Fehler. Matthäus, was? Ich gehe einfach einen Schritt drüber über das, was hier passiert, über das Elend und klammere mich an den Saum seines Kleides und dann kommt die Hilfe. Aber, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Glaube ist Willenssache. Ich habe den Geist des Glaubens. Ich kann das alles, was ich beschrieben habe, tun, wenn ich will. Wenn ich jetzt nicht will, was sagt denn die Bibel? Dann sagt sie ganz einfach, tu Buße. Buße heißt nur Einstellungsänderung. Ich muss nur sagen, also gut, ich bin jetzt bereit, das nochmal zu probieren. Ich gebe jetzt meine Enttäuschung auf, ich gebe meinen Frust auf. Ich bin mir jetzt bewusst, das kann sogar für mich das Beste des Besten sein, dass mir dreckig geht und ich fliehe zu dir. Wisst ihr, wenn das jemand tut, dann ist gewonnen. Möge es bei jedem von uns geschehen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir. Du bist der Hirte der Schafe. Du bist unser Herr. Wir sind deine Sklaven. Und wir sind Glieder in deinem Leib. Du hast uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Du hast uns diesen Geist des Glaubens gegeben. Wir können das alles, wenn wir es verstehen und bereit sind, dir zu glauben, bewältigen. Du hast uns so ein herrliches Paket gegeben, dass uns nichts beschädigen kann. Selbst wenn es bis an die Grenze geht, du sagst, es wird die Grenze, wo wir es nicht ertragen können, nicht überschreiten, sondern du machst es so, dass es tatsächlich ertragbar ist. Und so bitten wir einfach, gib uns jetzt ganz persönlich, jedem von uns, innere Erleuchtung, auch geistlich, dass wir unsere eigene Situation in deinem Lichte sehen und dass wir sehen können, was dein Weg für uns ist. Bitte für mich, für jeden von uns, dass wir sehen, was du für einen Weg mit uns hast, auf dass wir begreifen, dass alles letztendlich uns zum Besten dient. Gib uns einfach Gnade und ich danke dir dafür. Amen.